Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Es gibt wohl kaum ein Thema, das so sehr zu Emotionen reizt, als die Frage der Abtreibung. Da gibt es solche, die total für die Abtreibung sind in allen Fällen. Einige sagen, es sollte Abtreibung stattfinden in vereinzelt aufgeführten Fällen zu vereinzelt aufgeführten Zeiten. Andere lehnen die Abtreibung radikal, total ab. Also sehr viel Uneinigkeit herrscht. Ich möchte auch auf die Frage eingehen, wie es in Deutschland aussieht. Deutschland eigentlich relativ gesehen noch ein sehr konservatives Land in der Beziehung, aber auch da gibt es sehr viel Uneinigkeit, Zerstrittenheit, Verwirrung. Wie sieht Gott die Sache? Was können wir aus der Bibel entnehmen, wie wir die Frage der Abtreibung zu beantworten haben? Der Titel der heutigen Predigt lautet ja, warum Gott die Abtreibung verbietet. Warum tut er das? Und wie wird Abtreibung in der Bibel verstanden und definiert? Zunächst einmal geht es mir jetzt darum, dass ich ein wenig auf die Religionen dieser Welt eingehen möchte, auf ein paar der Religionen, und Ihnen zeigen möchte, was die so sagen, was die so denken, was die so glauben. Da gab es einen interessanten Artikel im Guardian vom 2. Juni. Der Folgendes sagte: Im Judentum wird Abtreibung in Fällen, in denen das Leben des Patienten in Gefahr ist, normalerweise als zulässig und sogar als erforderlich angesehen. Hier ist die Idee. Die Idee ist, dass der Fötus ein Angreifer ist im Mutterleibe, der die Mutter angreift, sodass die Mutter dann das Recht der Selbstverteidigung hat, das Recht hat, den Fötus zu töten. So heißt es dann, im Islam behaupten Gelehrte, dass Abtreibung für die ersten 120 Tage nach der Empfängnis erlaubt ist und sie ist jederzeit erlaubt, wenn die Gesundheit der Mutter gefährdet ist. Warum jetzt 120 Tage? In der muslimischen Tradition haben Gelehrte schon seit dem Mittelalter die Position vertreten, dass der Fötus kein menschliches Leben ist, bis er nicht beseelt ist, mit anderen Worten, bis er nicht eine Seele empfangen hat. Und irgendwie ist man da zu der Schlussfolgerung gekommen, dass der Fötus die Seele nach 120 Tagen der Empfängnis erhält. Nun fragen Sie mich nicht, warum 120 Tage hier angeführt werden. Der Artikel fährt fort. Fast die Hälfte der Protestanten und 56% der Katholiken glauben, dass Abtreibung in einigen oder allen Fällen legal sein sollte. Mehr als die Hälfte der Muslime, 82% der Buddhisten und 83% der Juden glauben dasselbe. So stellt sich dann für uns die Frage, ist die Abtreibung in Gottes Augen dann gerechtfertigt in verschiedenen Situationen, vielleicht in allen Situationen? Ich möchte ein wenig heute aus unseren Weltnachrichten zitieren. Wir haben ja jede Woche eine Ausgabe der Weltnachrichten, die wir auf unserer Webseite auch posten. Und wir gehen in diesen Weltnachrichten auf verschiedene Entwicklungen ein. Heute konzentriere ich mich auf die Artikel, die sich mit der Abtreibung beschäftigen und gehe sogar zurück bis Februar diesen Jahres, um Ihnen einmal zu zeigen, wie man solche Themen im Zusammenhang lesen kann und lesen sollte. Wir haben ja alle von der Frage gehört, der Situation gehört von Nancy Pelosi, die ja eine bekennende, praktizierende Katholikin ist, aber es gab da jetzt eine Situation, wo gesagt wurde, sie solle keine Kommunion mehr zu sich nehmen dürfen. AFP schrieb am 20. Mai: Der Erzbischof von San Francisco hat die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, mitgeteilt, dass sie wegen ihrer Unterstützung für Abtreibungsrechte vom Kommunionsempfang ausgeschlossen ist. Der Erzbischof zitierte Pelosi aus einer Erklärung, die sie der Seattle Times gegeben hatte. Das hat sie gesagt. Allein die Vorstellung, dass man Frauen die Größe, den Zeitpunkt oder was auch immer ihrer Familie vorschreiben will, ist so entsetzlich, dass, sage ich als gläubige Katholikin, sie sagen zu mir, Nancy Pelosi denkt, sie weiß mehr über das Kinderkriegen als der Papst. Ja, das tue ich. Sind Sie dumm? Und dann heißt es weiter in dem Artikel. Der Erzbischof fuhr fort. Nach zahlreichen Versuchen, mit ihr zu sprechen, um ihr zu helfen, das schwere Übel zu verstehen, das sie begeht, den Skandal, den sie verursacht und die Gefahr für ihre eigene Seele, die sie riskiert, habe ich entschieden, dass der Punkt gekommen ist, an dem ich eine öffentliche Erklärung abgeben muss, dass sie nicht zur heiligen Kommunion zugelassen wird, solange sie nicht öffentlich ihre Unterstützung für die Rechte der Abtreibung zurückweist und für ihre Mitarbeit an diesem Übel im Sakrament der Buße beichtet und die Absolution empfängt. Das war jetzt also die Aussage des Erzbischofs von San Francisco. Die hat natürlich sofortige Gegenreaktionen ausgelöst. Fox News schrieb am 22. Mai, die Redaktion des San Francisco Examiner verteidigte Pelosi als Führungsperson, die in diesen Fragen stets auf der moralisch richtigen Seite gekämpft habe, und lobten sie als Vorbild für Frauen. Es ist Nancy Pelosi, die den wahren Geist der christlichen Fürsorge in der Stadt San Francis widerspiegelt, schrieb der Vorstand. Die Frage jetzt, ist dann also Abtreibung in Gottes Augen ein schweres Übel oder ist es etwas, was jemand, der es vorbringt, der wird so betrachtet als eine Führungsperson? Und was ist der wahre Geist der christlichen Fürsorge in den Augen Gottes? Nun, die katholische Kirche zeigt ja und sagt ja sehr deutlich, dass Abtreibung verkehrt ist, dass das menschliche Leben mit der Zeugung beginnt. Und gleichwohl gibt es sehr viele unterschiedliche Ansichten und Meinungen innerhalb der katholischen Kirche und auch was die konsequente Handhabung dieser Sache angeht. ABC News schrieb am 20. Mai, Cavaglione, das war der Erzbischof von San Francisco, gehörte im vergangenen Jahr zu den freimütigsten US-Bischöfen, die dafür plädierten, dass Präsident Joe Biden und anderen Politikern, die Abtreibungsrechte unterstützen, die Kommunion verweigert werden sollte. Aber die Huffington Post schrieb am 20. Mai, Papst Franziskus reagierte damals auf den Aufruf konservativer Katholiken, Präsident Joe Biden die Kommunion zu verweigern. Franziskus sagte ihm, er sei ein guter Katholik und er solle weiterhin die Kommunion empfangen, zumindest gemäß den Aussagen von Biden. Und damit nicht genug. Am 29. Mai berichtete Fox News, Papst Franziskus ernannte am Sonntag Bischof Robert McElroy zum Kardinal von San Diego, die sich gegen die Forderungen der Bischöfe ausgesprochen hatte, Präsident Biden und Nancy Pelosi, wegen ihrer Haltung zur Abtreibung von der Heiligen Kommunion auszuschließen. Bei der Ernennung von McElroy überging Francis San Franciscos Bischof Cardiglione, der einen höheren Rang innehat. Trotz der klaren Erklärung von Cardiglione empfing Pelosi am vergangenen Sonntag die Heilige Kommunion in Washington, D.C. Pelosi verteidigte ihre Position und verurteilte Cardiglionis Entscheidung. Sie ist nicht mit dem Matthäusevangelium vereinbar, sagte sie. Wiederum gefragt. Erlaubt, gestattet das Matthäusevangelium die Abtreibung? Wir sehen, die katholische Kirche ist total zerstritten in dieser Beziehung. Nicht nur in dieser Beziehung, aber gerade auch im Hinblick auf die Frage der Abtreibung. Ich möchte erneut die Frage stellen, sollte man laut Bibel den Frauen bei ihrer Abtreibung helfen und sie insoweit unterstützen, wie es zum Beispiel Unternehmen und auch Staaten in den USA und in Kanada tun? Hier ein Beispiel. Breitbart schrieb am 4. Mai, Unternehmen wie Amazon haben Richtlinien ausgearbeitet, die für Abtreibungen ihrer Mitarbeiter aufkommen, wenn diese in einem Staat leben, die diese Praxis verbietet. Amazon will jährlich bis zu $4,000 an Reisekosten für medizinische Behandlungen übernehmen, einschließlich Abtreibungen. Und dann lesen wir im Hinblick auf Kanada in der Huffington Post vom 5. Mai. Ein kanadischer Beamter sagte am Mittwoch, dass Amerikaner in der Lage sein werden, Abtreibungen in Kanada zu erhalten, sollte der amerikanische Oberste Gerichtshof die bahnbrechende Entscheidung zu Abtreibungsrechten Roe vs. Wade aufheben. Abtreibung ist in Kanada zu jedem Zeitpunkt der Schwangerschaft legal. Und dann heißt es, der kanadische Premierminister Justin Trudeau sagte, dass das Recht, sich zu entscheiden, das Recht der Frau ist und das Recht der Frau allein. Ist dem so? Was ist mit dem Recht des Kindes, des ungeborenen Kindes? Was ist mit dem Recht des Vaters? Und ganz besonders, was ist mit der Auffassung Gottes? in diese Beziehung. Aber der Abtreibungskrieg, wenn man das so sagen will, der geht weiter. Live News schrieb am 1. April: Kalifornien, Colorado, Oregon und Illinois zwingen die Steuerzahler für freiwillige Abtreibungen zu zahlen und erlauben Spätabtreibungen an lebensfähigen, gesunden, ungeborenen Kindern mit gesunden Müttern. Allein in diesen vier Staaten werden jedes Jahr Hunderttausende von ungeborenen Kindern abgetrieben. Gegenwärtig zwingen Roe vs. Wade und spätere Abtreibungsurteile die Staaten dazu, die Tötung ungeborener Kinder ohne Einschränkungen bis zur Lebensfähigkeit zu legalisieren. Das war natürlich eine linksgerichtete Publikation. Die sagen, die sind dazu jetzt gezwungen, dies zu tun. Infolgedessen wurden in den letzten 50 Jahren mehr als 63 Millionen ungeborene Kinder durch Abtreibungen getötet. Nun, ist das legal? Ist das rechtlich? Ist das okay in Gottes Augen? Oder ist das sündhaft? Die Gesundheitsorganisation, die Weltgesundheitsorganisation WHO, schrieb Folgendes gemäß einem Artikel der Daily Mail vom 28. März. Die einflussreichste Gesundheitsorganisation der Welt fordert die Regierungen auf, die gesetzliche Zeitbegrenzung für Abtreibungen abzuschaffen. Neue Licht- oder Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation behaupten, dass Gesetze, die eine Abtreibung zu irgendeinem Zeitpunkt der Schwangerschaft verhindern, die Rechte von Frauen, Mädchen oder anderen schwangeren Personen verletzen. Was mit anderen schwangeren Personen als mit Frauen und Mädchen gemeint ist, können Sie sich ja vielleicht vorstellen. Wiederum, was ist mit dem Recht des Vaters? Was ist mit dem Recht des Kindes? Was ist mit dem Sinn Gottes? Aber damit hört es noch nicht einmal auf. LifeSide News schrieb am 26. März: Ein neuer, grausamer Gesetzesentwurf in Kalifornien, der die Abtreibung befürwortet, könnte den Kindermord für Wochen, Monate oder sogar Jahre nach der Geburt eines Kindes legalisieren. Sie haben es richtig gehört. Nach der Geburt des Kindes. Nun, dieser Entwurf wurde von dem Assembly Appropriation Committee genehmigt, und zwar im Mai, und er liegt jetzt der gesamten Assembly von Kalifornien zur Genehmigung vor. Ich möchte an dieser Stelle ein wenig über Deutschland sprechen. Nun, auch in Deutschland finden gemäß der offiziellen Seite durchschnittlich immer noch jährlich 100.000 Abtreibungen statt. Ich gehe davon aus, dass die Dunkelziffer weitaus höher ist. Sie werden gleich verstehen, warum ich das sage. Grundsätzlich ist die Abtreibung im Gesetz in Deutschland verboten, der berühmte Paragraph 218 des Strafgesetzbuches. Aber es gibt zahlreiche Ausnahmen. Zahlreiche Ausnahmen, die die Regel bestätigen, könnte man sagen. Und so herrscht wieder mal Verwirrung, absolute Verwirrung, Uneinigkeit, Unklarheit in Deutschland. Deutschland hat jetzt wieder mal auf typisch deutsche Weise versucht, etwas zu legalisieren, um es klar zu machen, und hat dadurch nur noch mehr Verwirrung geschaffen. Und es wird gesagt, dass von einer Abtreibung nach deutschem Recht erst dann die Rede ist, wenn sich das befruchtete Ei in der Gebärmutter eingenistet hat. Sämtliche Verhütungsmittel können demnach straffrei genutzt werden, aber auch die Pille danach. Denn die Idee ist, dass die Einnistung erst so einige Tage nach der Empfängnis stattfindet. Man weiß noch nicht mal genau, wie lange. Man geht von 7 bis 10 Tagen aus. Es kann länger sein, es kann kürzer sein. Also bevor diese Einnistung stattfindet, steht überhaupt gar keine Schwangerschaftsabbruch-Problematik. Nun, in unserer Broschüre, die 10 Gebote, da sagen wir Folgendes. Da haben wir aus der GodQuestions.org Webseite Folgendes zitiert. Die Wissenschaft sagt uns, dass das menschliche Leben zum Zeitpunkt der Empfängnis beginnt. Ab dem Zeitpunkt der Befruchtung oder der Empfängnis ist die genetische Ausstattung des Kindes bereits vollständig. Sein Geschlecht ist schon festgelegt, ebenso wie seine Größe, Haar, Augen und Hautfarbe. Das Einzige, was der Embryo braucht, um ein voll funktionsfähiges Wesen zu werden, ist die Zeit, in der er wachsen und sich entwickeln kann. Wir haben auch aus der Webseite answersingenesis.org Folgendes zitiert. Das erste Ereignis auf dem Weg der menschlichen Entwicklung ist die Befruchtung, die Empfängnis. Bei der Befruchtung werden 23 Chromosomen der Mutter und 23 Chromosomen des Vaters kombiniert. Zu diesem Zeitpunkt wird die genetische Ausstattung des Individuums festgelegt. Ab diesem Moment beginnt ein einzigartiges Individuum zu existieren, das als Zygote bezeichnet wird. Eigentlich sollte das klar sein, aber so klar ist es im deutschen Recht keineswegs. Denn keine strafbare Abtreibung erfolgt, wenn die folgenden drei Voraussetzungen erfüllt sind. Erstens, die Schwangere hat sich bei einer staatlich anerkannten Stelle einer Beratung unterzogen, die länger als 3 Tage her ist. Zweitens, die Abtreibung wird von einem Arzt durchgeführt. Und drittens, die 12. Schwangerschaftswoche ist noch nicht beendet. Das ist jetzt wiederum das Problem. Denn die erste Schwangerschaftswoche beginnt mit dem ersten Tag der Periode, wenn man noch gar nicht schwanger ist. Der Eisprung und damit die Möglichkeit der Befruchtung erfolgen erst gegen Ende der 2. oder zu Beginn der 3. Woche. Gleichwohl wird eine Schwangerschaft ab dem sicher bekannten ersten Tag der letzten Periode berechnet und dauert danach 40 Wochen. Sehen Sie die Konfusion, sehen Sie die Unklarheit. Wir lesen dann weiter, dass unter diesen Umständen eine legale Abtreibung möglich ist. Nimmt die Schwangere beispielsweise durch die Einnahme von dafür geeigneten Medikamenten den Abbruch selbst vor, dann kann diese mit einer Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr oder einer Geldstrafe sanktioniert werden. Aber wer will das nachprüfen? Wer will das überhaupt erkennen? Daher darf auch keine Abtreibung durch einen Mediziner durchgeführt werden, wenn die Patientin keinen Nachweis über eine Teilnahme an der Beratung vorlegen kann. Wichtig ist auch, dass der Arzt, der die Abtreibung durchführt, nicht an der Beratung beteiligt ist. Und dann lesen wir, eine Abtreibung kann auch erfolgen, wenn die Schwangerschaft aus einem Sexualdelikt, beispielsweise einer Vergewaltigung, resultiert. Und man nennt dies die kriminologische Indikation. Auch in diesem Fall ist die Frist von 12 Wochen zu wahren. Aber von wann berechnet man diese 12 Wochen? Die Beratungspflicht entfällt. Für alle Mädchen, die die Vollendung des 14. Lebensjahres schwanger werden oder die Vorvollendung des 14. Lebensjahres schwanger werden, gilt immer eine kriminologische Indikation bezogen auf eine Abtreibung. Also die kann dann unter diesen Voraussetzungen immer erfolgen. Die Schwangere kann für eine Abtreibung, bei welcher kriminologische Indikation greifen, auch nicht belangt werden, wenn seit der Empfängnis nicht mehr als 22 Wochen verstrichen sind. Und der Eingriff von einem Arzt durchgeführt wird, und dieser kann hingegen strafrechtlich für den Schwangerschaftsabbruch nach der 12. Schwangerschaftswoche belangt werden. Also solange wir noch keine 22 Wochen stattgefunden haben, kann man ohne weiteres eine solche Schwangerschaft durchführen, aber es geht noch weiter. Neben der kriminologischen gibt es auch die medizinische Indikation, bei der eine Abtreibung durchgeführt werden darf. Dabei machen sich die Ärzte in aller Regel durch auch nicht strafbar, wenn sie schon mehr als 12 Wochen seit der Empfängnis vergangen sind. Die Mediziner müssen zu der Einschätzung gelangen, dass die Schwangerschaft eine schwere Gefahr für das Leben oder die körperliche oder seelische Gesundheit der Mutter darstellt. Dies ist beispielsweise gegeben, wenn eine Behinderung des ungeborenen Kindes festgestellt wird. Mit anderen Worten, man meint jetzt, das Kind sei behindert. Es kann dann abgetrieben werden. Und dann lesen wir noch, ist das Leben der Mutter nicht in unmittelbarer Gefahr, müssen zwischen der Mitteilung der ärztlichen Diagnose und der schriftlichen Indikationsstellung 3 volle Tage liegen. Aber dann kann auch hier eine Abtreibung erfolgen. Das sind so die Ausnahmen. Viele, viele Ausnahmen. Ja, wie sieht Gott das jetzt? Ich habe vor einiger Zeit am 12. Mai einen Editorial geschrieben, einen Artikel mit dem Titel Abtreibung, ein furchtbares Verbrechen. In Gottes Augen habe ich Folgendes geschrieben. Vom obersten Gerichtshof der USA ist ein erster und unverbindlicher Entwurf des Richters Samuel Alito durchgesickert, demzufolge die Mehrheit des Gerichtes das als Roe vs. Wade bekannte Urteil aufheben würde, welches das Recht auf Abtreibung im ganzen Lande legalisiert hat. Bekennende katholische Politiker wie Joe Biden, Nancy Pelosi oder Chuck Schumer sprachen sich entschieden gegen die vorgeschlagene Entscheidung aus und erklärten, dass das Recht der Frau auf freie Wahl gewahrt werden müsse. Die Entscheidung sei eine der schlimmsten und schädlichsten Entscheidungen der modernen Geschichte, sagen sie. Vizepräsidentin Kamala Harris erklärte, wie können Sie es wagen, einer Frau vorzuschreiben, was sie mit ihrem eigenen Körper tun kann und was nicht? Wie können Sie es wagen, sie daran zu hindern, ihre Zukunft selbst zu bestimmen? Wie können Sie es wagen, Frauen ihre Rechte und ihre Freiheiten zu verweigern? Ich fahre fort. Lassen Sie mich dies ganz deutlich sagen. Abtreibung aus jeglichen Gründen, ist in den Augen Gottes Mord. Und genau das sollte sie auch in unseren Augen sein. Mit diesem göttlichen Verständnis ist es offensichtlich, dass es keine Ausnahme geben kann. Und in diesem Bereich versagen nicht nur progressive Befürworter der freien Entscheidung pro Choice kläglich, sondern auch konservative und religiöse Führer, die die Position des Rechtes auf Leben pro Life vertreten. Und ihr Versagen ist nahezu universell. Um dies zu verdeutlichen, möchte ich aus einem Artikel zitieren, der am 5. Mai bei Breitbart erschienen ist. Kathy Barnett, eine republikanische Kandidatin für den US-Staat in Pennsylvania, veröffentlichte am Dienstag ein eindringliches Video, in dem sie darüber spricht, dass sie bei einer Vergewaltigung gezeugt wurde, als ihre Mutter gerade 11 Jahre alt war. Barnett bekräftigte, dass ihr Leben einen Wert hat, obwohl sie das Nebenprodukt einer tragischen Gewalttat war, und sagte: In der Welt, die sich die Linke wünscht, wäre ich nie geboren worden. Barnett fuhr fort, dass ihre eigene Erfahrung sie dazu gebracht habe, die Unantastbarkeit des Lebens zu betonen, und warnte die Menschen davor zu glauben, dass Kinder wie sie abgetrieben werden sollten. Selbst unter Christen, ja sogar unter überzeugten Konservativen, gilt für viele der Fall einer Vergewaltigung als Ausnahme von der Regel, für das Leben zu sein, wie wir ja eben gerade gehört haben. Und dennoch, fährt sie fort, hat mein Leben einen Wert. Als Beweis für diesen Wert nannte Barnett ihre eigene Familie, einschließlich ihres Mannes und ihrer Kinder. Das alles wäre nicht passiert, wenn die Ausnahme von der Regel angewandt worden wäre, sagte sie. Nun, mit der Ansicht, dass Abtreibung in Gottes Augen einen Mord darstellt, bin ich keineswegs alleine. Hier ist ein Artikel von Christian Today vom 21. März. Kinderopfer, ob sie nun heidnischen Gottheiten oder Gott selbst dargebracht werden, sind als Gräuel verboten und werden als abscheulich bezeichnet. Abtreibung ist eine Form des Kinderopfers. Sie ist eine Anbetung der säkulären Götter des Selbst und der sexuellen Freiheit und nährt den Glauben an unser absolutes Recht, Sex ohne Konsequenzen zu haben. Wann immer, wo immer, mit wem immer, wir auch wollen. Bei all dem hat die Abtreibung die Ablehnung und Rebellion der Gesellschaft gegen Gott sowohl gefördert als auch vorangetrieben. Aufgrund unserer Rebellion haben wir uns selbst dem Gericht unterworfen, fährt Artikel fort, und als Folge davon hat Gott uns seinen Schutz entzogen. Nur Reue kann den Würgegriff des Bösen brechen. Nur Reue kann uns retten. Soweit der Artikel. Nun, was hat uns Christus gesagt? Wenn ihr nicht alle bereut, werdet ihr alle umkommen. Doch um zu bereuen, muss man wissen, was man bereuen soll. Man muss die Sünde bereuen. Man muss wissen, was Sünde ist. Ist Abtreibung Sünde? Ist das Toten oder ist das Töten eines ungeborenen Kindes Sünde? Nun, das hängt natürlich von etwas sehr Entscheidendem ab, davon nämlich, wann menschliches Leben beginnt. Nun, viele sind den Lügen der Abtreibungsbefürworter aufgesessen. Hier ein Artikel der Fox News vom 20. Mai. Die Abtreibungsindustrie hat Frauen und Mädchen über Jahrzehnte hinweg erzählt und erklärt, dass ein ungeborenes Baby nichts weiter ist als ein Zellklumpen. Aber von dem Moment an, in dem ein Baby gezeugt wird, ist es viel mehr als nur ein Zellklumpen. Abtreibungsanbieter verdienen Geld mit Abtreibungen und den Verkauf von Körperteilen von Babys für die Wissenschaft. Bevor ich hier fortfahre, möchte ich kurz auf eine Stelle eingehen in Offenbarung Kapitel 18. Da wird nämlich von dem babylonischen System gesprochen, diesem weltweiten babylonischen System. Und da wird auch gesagt, was dieses babylonische System alles verwendet, womit es alles so handelt. Und wenn dann von diesem Untergang des babylonischen Systems in Offenbarung 18 gesprochen wird, dann wird dann Folgendes gesagt. Da heißt es, die Kaufleute auf Erden werden weinen und Leid tragen um sie, weil ihre Ware niemand mehr kaufen wird. Was ist diese Ware unter anderem? Vers 13. Zimt und Balsam und Räucherwerk und Myrrhe und Weihrauch und Wein und Öl und feinstes Mehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen von Menschen. Seelen von Menschen, das sind die Menschen. Leiber, möglicherweise hier geht es um Organe, die verkauft werden. Wo kommen diese Organe her? Was ich jetzt sagen werde, ist auch als Warnung zu sehen an alle, die vielleicht so etwas gar nicht hören wollen, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Wir wissen ja alle um diese abscheulichen, gräulichen Tierversuche, die stattfinden in den Laboren dieser Welt. Und wer noch etwas Moral hat, der muss mit Entschiedenheit solche schrecklichen, perversen Tierversuche im Namen der Wissenschaft verurteilen, auf das Schändlichste und Stärkste verdammen. Das sollte klar sein. Wenn man unschuldige Tiere auf diese Weise foltert, was man ja tut, um im Namen der Wissenschaft irgendwelche Ergebnisse zu erzielen, das ist abscheulich. Aber wie viel mehr abscheulicher ist das Folgende, was ich Ihnen jetzt vortragen möchte. Und zwar wurde das im Live News vom 4. Februar veröffentlicht. Wenn es um die grausige Verwendung von Teilen abgetriebener Babys für zweifelhafte wissenschaftliche Forschung in Amerika geht, zeigt ein neuer Bericht, dass Direktor Anthony Fauci hinter dem Großteil der Finanzierung steckt. Die von Fauci geleiteten National Institutes of Health finanzieren mit 27 Millionen Dollar an Steuergeldern Forschungen, bei denen Gewebe oder Körperteile von Babys verwendet werden, die bei einer Abtreibung getötet wurden. Das entspricht etwa 80% der gesamten Finanzierung solcher Forschungen in den Vereinigten Staaten. Kürzlich fuhr die Universität von Pittsburgh fort, ihre grausamen Experimente zu verteidigen, einschließlich des Einpflanzens der Kopfhaut abgetriebener Babys in Nagetiere und anderer Forschungen mit Körperteilen abgetriebener Babys und berief sich dabei auf eine neue Untersuchung in dieser Woche, die ergab, dass ihre Forschungen vollständig konform mit staatlichen und bundesstaatlichen Gesetzen sind. Ein entsetzliches Experiment an der Universität bestand darin, abgetriebene Babys im zweiten Schwangerschaftsquartal zu skalpieren und ihre Kopfhaut Nagetieren zu implementieren und implantieren, um das menschliche Immunsystem zu untersuchen. Das Center für medizinischen Fortschritt und mehrere Ärzte wiesen auf Dokumente und Aussagen von Beamten hin, die nahelegen, dass die Herzen einiger abgetriebener Babys noch schlagen könnten, wenn ihre Organe für die wissenschaftliche Forschung entnommen werden. Ich meine, man liest so etwas, man hört sich so etwas an, man kann nur den Kopf schütteln über solche unglaublich grausamen Methoden, die stattfinden im Namen der Wissenschaft. Fox News schrieb am 4. Februar, neben dem Versuch, fötale Nieren zu züchten, experimentierte man auch mit den Einsätzen fötaler Herzen in Laborratten und veröffentlichte ein Video, in dem ein fötales Herz in einem Nagetier schlug. Offensichtlich war dieses Herz noch am Schlagen. Das Baby wurde also natürlich dann lebend abgetrieben und lebte noch, als man ihm das Herz entnahm. Wie ich sagte, wir haben eine neue Broschüre zusammengestellt. Die wird auch demnächst sehr bald veröffentlicht werden, die 10 Gebote. Und ich möchte jetzt einiges aus dieser Broschüre Ihnen vortragen. Denn es ist jetzt wichtig, auf die Frage der Abtreibung einzugehen im Hinblick auf, wie Gott es sieht. Und wir schreiben hier, um die Frage zu beantworten, wann das menschliche Leben in den Augen Gottes beginnt, da sollten wir Folgendes bedenken. Ich möchte jetzt aus der Menge Bibel zitieren, und zwar Psalm 139, die Verse 5 die Verse 15 und 16. Da wird nämlich diese Frage wie folgt in der Mengebibel erklärt, beschrieben. Da heißt es wie folgt, Psalm 139, die Verse 15 bis 16. Meine Wesensgestaltung war dir nicht verborgen, sagt David zu Gott, als im Dunkeln ich gebildet ward, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde. Deine Augen sahen mich schon als formlosen Keim. Und in deinem Buch standen eingeschrieben alle Tage, besser hier, alle meine Glieder, die vorbedacht waren, als noch keiner von ihnen da war. Es geht hier nicht so sehr um die Tage, es geht hier um die Glieder, die Gott schon bereits sah, die im Mutterleibe geformt wurden. Im Hebräischen steht weder für Tage noch für Glieder ein Wort, es muss also hier ersetzt werden. Aber wir fahren fort in unserer Broschüre hierzu zu sagen, der Autor John Ling bemerkte dazu, das menschliche Leben ist ein Kontinuum von der Befruchtung, also der Empfängnis, bis hin zum natürlichen Tod. Mit anderen Worten, es existiert eine nachweisbare Kontinuität in jedem menschlichen Leben. Und diese Kontinuität kommt in dem Psalm, den ich gerade hier Ihnen zu Gehör gebracht habe, zum Ausdruck. Und er schreibt dann wie folgt. Erstens erkennt König David an, dass Gott seine ersten Tage als Schöpfer beaufsichtigt hat. Und dann wird Vers 13 zitiert, im Psalm 139, ich möchte das auch aus der Mengebibel vorlesen, denn du bist es, der meine Nieren gebildet, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Und dann heißt es wie folgt, es ist Gott der Schöpfer, der den Beginn des vorgeburtlichen Lebens leitet und gestaltet. Zweitens werden immer wieder die Personalpronomen Ich und Mich verwendet. Deren Verwendung stellt die Kontinuität des Lebens dar zwischen dem erwachsenen David und dem gerade gezeugten David. Gleichzeitig, Schreiber und Gegenstand dieses Psalms, in welchem Stadium und in welchem Alter auch immer, ob im Mutterleibe oder auf dem Thron, er war zu jeder Zeit David. Sie waren zu jeder Zeit das Lebewesen im Leibe ihrer Mutter, noch bevor sie geboren wurden, das Lebewesen, das sie heute sind. Er fährt fort, mit anderen Worten, sobald die Befruchtung, nicht die Einnistung, die Befruchtung stattgefunden hat, existiert ein echter, lebendiger Mensch. Und wenn Sie Jesaja, Kapitel 44, Vers 24 aufschlagen, und Sie können das in der Lutherbibel 84 nachlesen, Jesaja 44, Vers 24, da wird Folgendes gesagt, da wird Gott angesprochen als dein Erlöser, der dich von Mutterleibe bereitet hat. Schauen Sie, Gott bereitet uns im Mutterleibe, ganz besonders, wenn Gott uns vorherbestimmt hat, in diesem Leben berufen zu werden zu seiner Wahrheit, dann hat er uns bereits schon gekannt, noch lange bevor wir überhaupt gezeugt worden sind, geboren worden sind. Aber wir fahren fort, Folgendes jetzt zu sagen, um zu bestimmen, wann ein Mensch in Gottes Augen zu existieren und damit zu leben beginnt, müssen wir auch das biblische Konzept des Geistes im Menschen begreifen. Das begreift heute so gut wie niemand. Man spricht davon einer unsterblichen Seele. Der Mensch hat keine unsterbliche Seele, ist keine unsterbliche Seele. Die Seele, die sündigt, die soll sterben. Nein, es geht aber um einen anderen Komponenten im Menschen, dem Geist im Menschen. Der Geist im Menschen ist keine unsterbliche Seele. Aber er ist etwas, was Gott dem Menschen gibt, wenn der Mensch gezeugt wird. Das ist interessant. Wann erhält der Mensch diesen Geist von Gott, wenn er gezeugt wird? Wir zitieren Zacharja, Kapitel 12 und Vers 1 aus der Schlachterbibel. Und da sagen wir Folgendes. In Zacharja, Kapitel 12 und Vers 1 aus der Schlachterbibel zitiert. Dies ist die Last, das Wort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet und den Geist des Menschen in seinem Innern bildet. Irgendwie bildet, schafft Gott diesen Geist in dem Menschen, der im Mutterleibe gezeugt ist. Und wie wir sehen werden, im Zeitpunkt der Zeugung gibt Gott diesen Menschen diesen menschlichen Geist. Wir fahren fort zu sagen, dieser Geist im Menschen versieht das menschliche Gehirn mit Intellekt und Verstandeskraft, wie wir dies in 1. Korinther 2 und Vers 11 lesen. 1. Korinther 2 und Vers 11. Und da heißt es wie folgt. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? Und so weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Sehen Sie hier den Unterschied. Es gibt den Geist im Menschen und dann gibt es den Heiligen Geist Gottes. Zwei verschiedene Komponente, könnte man sagen, zwei verschiedene Dinge. Wir fahren fort zu erklären. Wenn sich ein Mensch bekehrt, dann verleiht Gott ihm den Heiligen Geist, zusätzlich zu dem menschlichen Geist, der bereits in ihm ist. Und Römer 8 und Vers 18 macht das sehr deutlich. Römer 8 und Vers 18. Und diese Stelle zitieren wir hier aus der Elberfelder Bibel, denn die Elberfelder Bibel macht das ein wenig deutlicher, was in Römer 8 und Vers 16 vielmehr, Römer 8 und Vers 16 gesagt wird. Da heißt es wie folgt. Der Geist, es geht jetzt hier um den Heiligen Geist, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, also dem Geist im Menschen, dass wir Kinder Gottes sind. Aber es geht hier um gezeugte Kinder Gottes. Der ganze Satz könnte so übersetzt sein. Der Heilige Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir gezeugte Kinder Gottes sind. Wenn nämlich ein Mensch die Gabe des Heiligen Geistes empfängt, ist er oder sie noch nicht wiedergeboren. Die meisten Menschen meinen, wenn man den Heiligen Geist empfängt, ist man wiedergeboren. Nein, man ist wieder gezeugt. Man ist bereits ein gezeugtes Kind Gottes und einer seiner Erben. Römer 8, Vers 16 bis 17 hat es ja gesagt. Wir sind bereits dann Miterben Christi. Dies gilt für die geistliche Ebene. Es gilt aber auch für die körperliche, die physische Ebene, wie wir zeigen werden. Der Heilige Geist wird bei der Empfängnis des geistlichen Lebens verliehen. Der menschliche Geist, analog hierzu, wird mit der Empfängnis des physischen Lebens verliehen. Es ist zu diesem Zeitpunkt, dass der Mensch entsteht, ein menschliches Leben, ein gezeugtes menschliches Leben im Mutterleibe. David sagte, dass Gott ihn schon im Mutterleibe kannte. Wir sahen das bereits schon. Aber es gibt einen weiteren Psalm, den wir hier zitieren, Psalm 22. Psalm 22, die Verse 10 bis 11. Und auch dies möchte ich aus der Menge-Bibel vorlesen. Psalm 22, die Verse 10 bis 11. Ja, du bist es, der mich der Mutter gelegt in den Schoß, mich sicher geborgen an meiner Mutter Brust. Von Geburt an bin ich auf dich geworfen oder angewiesen, wie die Menge-Bibel schreibt. Vom Schoß meiner Mutter her bist du mein Gott. Nun, diese Bibelstelle deutet an, dass Gott ihn schon im Mutterleib den menschlichen Geist gegeben hat. Aber andere Stellen machen das noch sehr viel deutlicher. Wir zitieren dann Jesaja 49, Vers 1. Aber hier wiederum auch aus der Lutherbibel 84 zitiert, aber ich hätte jedwede Übersetzung hier nehmen können. Aber in Jesaja 49, Vers 1 heißt es wie folgt. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Also wenn hier vom Schoß der Mutter die Rede ist, geht es nicht um die Geburt. Es geht um den Zeitpunkt, wo die Person noch im Mutterleibe ist. Hier wird dieselbe Schlussfolgerung nahegelegt, nämlich, dass Gott den menschlichen Geist bereits im Mutterleibe verleiht. Und so sagt Gott Folgendes über Jakob in Hosea Kapitel 12 und Vers 4, eine sehr interessante Stelle. Hosea Kapitel 12 und Vers 4. Und da lesen wir wie folgt. Jakob hat schon im Mutterleibe seinen Bruder betrogen und im Mannesalter mit Gott gekämpft. Wir können ja uns an die Stelle erinnern, wo Gott in der Person von Jesus Christus mit Jakob rang. Das war, bevor Jakob seinem Bruder dann begegnen sollte. Der hatte natürlich Angst vor seinem Bruder, denn er hatte ihn ja auch betrogen. Er hat also im Mannesalter mit Gott gekämpft, aber Hosea sagt auch, er hat im Mutterleibe seinen Bruder betrogen. Er hat irgendwo aktiv gehandelt, im Mutterleib. Nun, in 1. Mose 25 und Vers 22 lesen wir mehr über diesen Betrug im Mutterleibe. Da lesen wir nämlich Folgendes, 1. Mose 25, Vers 22. Die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da wird etwas sehr Emotionales, etwas sehr Direktes angesprochen. In 1. Mose 25, Vers 26 wird so dann gesagt, als der Jakob geboren wurde, der hielt mit seiner Hand die Ferse Esau. Das bedeutete, er wollte nicht, dass der Esau vor ihm rauskam. Aber dieser Prozess hatte schon im Mutterleibe begonnen, offensichtlich. Er hatte ihn schon im Mutterleibe betrogen, wie wir gelesen haben. Nun, andere Übersetzungen haben diese Stelle etwas anders wiedergegeben. Die Textbibel schreibt, im Mutterleibe überlistete er seinen Bruder. Und so schreibt es auch die Zürcher Bibel, die Padloch-Bibel. Die Naphtali-Herz-Tursiner-Übersetzung von 54 lautet, im Mutterleibe hemmt er seinen Bruder. Wir sagen hier Folgendes. Nun, unabhängig davon, welche Übersetzung wir zu Rate ziehen, scheinen sie alle auf eine durch den menschlichen Geist motivierte Handlung hinzuweisen. Wir lesen, dass diese beiden Brüder nicht einfach als biologisches Material beschrieben werden, wie es ein Autor ausdrückte oder wie ein Klumpen aus irgendwelchen Produkten, sondern dass sie bereits eine Identität und eine bedeutsame Bestimmung besaßen. Sie sollten unter anderem ja auch die Stammväter von zwei großen Völkern werden, wie wir an anderen Stellen lesen. Nun, das war jetzt Jakob. Wie sieht es zum Beispiel mit Johannes dem Täufer aus? Über den lesen wir in Lukas Kapitel 1 und Vers 15 die folgende Prophezeiung. Lukas Kapitel 1 und Vers 15. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Nun, da er, eine Ausnahme, eine andere Ausnahme war Christus natürlich, aber da er von Mutterleibe bereits den Heiligen Geist hatte, muss er auch den menschlichen Geist gehabt haben, denn es geht hier um diese Kombination, und zwar von Mutterleib an, also vor seiner Geburt. Wenn Sie Lukas Kapitel 1 aufschlagen und die Verse 41 bis 44 mit mir lesen, dann erfahren wir Folgendes. Lukas Kapitel 1, die Verse 41 bis 44. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind, Johannes der Täufer, vor Freude in meinem Leibe, sagt Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer. Also auch hier scheint eine Motivation durch den menschlichen Geist und den Heiligen Geist Gottes vorzuliegen. Johannes war bereits ein Mensch, als er im Mutterleibe war. Nun, in Matthäus Kapitel 1 und Vers 20, da lesen wir über die Geburt von Jesus Christus. Als nämlich der Engel des Herrn dem Josef im Traum erschien, da sagte er zu ihm, Matthäus 1 und Vers 20, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, es geht um die Empfängnis. Hier wird nicht von Einnistung gesprochen, es geht um die Empfängnis. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Der Engel gab also Josef zu verstehen, dass das Leben, das in Maria heranwuchs, von Gott selbst stammte. Christus lebte bereits im Schoß seiner Mutter, bevor er als Mensch geboren wurde. Er war bereits Jesus, als er empfangen wurde im Mutterleibe von Maria. Beachten Sie, wie die neue evangelistische Übersetzung 2012 diesen Vers wiedergibt. Du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau öffentlich zu dir zu holen, denn das Kind, das sie erwartet, wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Gezeugt, noch nicht geboren, gezeugt. Aber es war schon ein vollwertiges, menschliches Leben im Mutterleibe von Maria. Die Elberfelder Bibel schreibt, das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und so ähnlich bringt es die Schlachterbibel und die Zürcher Bibel. Wir lesen also und sehen also und erkennen klar und deutlich, sollten es, dass Jesus im Mutterleibe gezeugt war. Noch nicht geboren war, aber gezeugt war. Jesus war gezeugt. Der Mensch mit dem Namen Jesus, der natürlich Gott war, bevor er Mensch wurde, war gezeugt, existierte als Mensch im Mutterleib von Maria. Wie Johannes der Täufer, so hatte auch Jesus Christus den Heiligen Geist schon im Mutterleib, vom Augenblick seiner Empfängnis an. Im Gegensatz zu Johannes, der nur ein gewisses Maß an Heiligen Geist hatte, besaß Jesus Christus den Heiligen Geist in seiner ganzen Fülle ohne Maß. Das können Sie in Johannes Kapitel 3 und Vers 34 nachlesen, obwohl die meisten deutschen Bibeln das nicht so klar und deutlich zum Ausdruck bringen. Aber Sie können das in der Hoffnung für alle nachlesen. Sie können das in der guten Nachricht nachlesen. Es geht darum, dass Gott Jesus Christus den Heiligen Geist ohne Maß gegeben hat. Wenn wir heute gezeugt werden mit dem Heiligen Geist, bekommen wir nur ein kleines Maß an Heiligen Geist, aber das muss natürlich wachsen in uns. Wir sagen, da er den Heiligen Geist bereits im Schoße seiner Mutter hatte, musste er auch den menschlichen Geist im Schoße seiner Mutter gehabt haben. Das bedeutet, dass wir erkennen können aus der Bibel heraus, dass sowohl Johannes der Täufer als auch Jesus Christus Personen, reale Personen im Mutterleibe waren. Und jetzt stellen wir die einschneidende, kritische und weitreichende Frage an alle diejenigen, die die Abtreibung befürworten, aus welchen Gründen auch immer. Würden die Befürworter der Abtreibung es wirklich wagen zu behaupten, dass es für sie akzeptabel gewesen wäre, Jesus oder Johannes abzutreiben? Stellen Sie sich die Situation vor von ganz besonders Jesus. Maria und Josef, die waren angeklagt, Unzucht getrieben zu haben. Deswegen wollte Josef, als er erfuhr, dass Maria schwanger war, sie heimlich verlassen. Aber Gott hat ihm gezeigt, nein, nein, es ist der Heilige Geist, der Jesus in Marias Mutterleib gezeugt hat. Heute würde man in vielen Fällen sagen, ja, in solchen Situationen, das ist absolut dann gerechtfertigt, dass man eine Abtreibung vornimmt. Wir hätten keinen Heiland, wenn hier Maria so gedacht hätte. In Richter Kapitel 13, da lesen wir eine interessante Stelle in Vers 5. Es geht hier um die Geburt von Simson oder Samson. Und in der Schlachterbibel, da liest sich Richter 13, Vers 5 wie folgt. Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem soll kein Schermesser auf das Haupt kommen, denn der Knabe soll ein Nazireer Gottes sein, ein Gottgeweihter von Mutterleibe an, und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Es geht hier um diesen Gottgeweihten, er hatte da so gewisse Verpflichtungen zu erfüllen. Er durfte keine Toten anfassen, er durfte keinen Wein zu sich nehmen oder kein Gewächs vom Weinstock. Aber interessant ist jetzt, dass eine Anweisung an die Mutter erfolgt. In Vers 7, auch das aus der Schlachterbibel zitiert, Richter 13, Vers 7. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, so trinke nun weder Wein noch starkes Getränk und iss nichts Unreines, denn der Knabe soll ein Nazireer Gottes sein, von Mutterleibe an bis zum Tag seines Todes. Nun, diese Anweisung an die Mutter war jetzt notwendig, weil Simson als Nazireer oder Gottgeweihter eine eingeschränkte Diät einhalten musste. Und aus diesem Grunde galten dieselben Einschränkungen für seine Mutter ab dem Moment der Geburt, der Einnistung, nein, der Empfängnis. Um zu keiner Zeit während ihrer Schwangerschaft etwas auf ihr ungeborenes Kind übertragen zu können, was dem Gelübde des Nazireas zuwiderlaufen würde. Vom Zeitpunkt der Empfängnis an musste alles richtig sein. Wir fahren fort, Folgendes zu sagen in unserer Broschüre. Es ist somit eine biblisch begründete Schlussfolgerung, dass ein Mensch zum Zeitpunkt der Empfängnis im Mutterleib von Gott den Geist im Menschen erhält. Und durch die Gabe des Geistes wird er zu einer lebendigen Person. Wir verweisen hier auf Jakobus Kapitel 2 und Vers 26. Da wird Folgendes gesagt über den Geist und den Leib. Jakobus Kapitel 2 und Vers 26. Da heißt es, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Aber schauen Sie, der Leib eines Embryo, eines Fötus, eines Babys im Mutterleib ist eben gerade nicht tot. Warum nicht? Weil er den Geist im Menschen erhalten hat. Und deswegen wird der Geist des Menschen von Gott dem Menschen im Zeitpunkt der Zeugung verliehen. Und er erhält dann auch das, was wir als menschlichen Intellekt bezeichnen. Und wir sagen, dass im Gegensatz zu Christus und Johannes, die den Heiligen Geist im Mutterleib empfingen, bekommen wir heute den Heiligen Geist natürlich als Erwachsene verliehen, nachdem wir uns bekehren, nachdem wir bereuen, nachdem wir die richtige Taufe und Handauflegung durch einen ordinierten Prediger Gottes empfangen. Viele Menschen meinen heute, sie hätten bereits den Heiligen Geist empfangen, haben ihn aber nicht. Sie sind gar nicht durch das Erfordernis der richtigen Taufe gegangen. Wenn sie als Kind, als Baby getauft worden sind, haben sie den Heiligen Geist nicht empfangen. Warum nicht? Nun, als Baby konnten sie ja gar nicht bereuen. Sie wussten ja gar nicht, was Sünde war und ist. Auf der Grundlage der von uns untersuchten Bibelstellen können wir daher schlussfolgern, dass ein Fötus bereits im Augenblick der Empfängnis den Geist im Menschen erhält und sogleich und folglich ein lebendiges menschliches Wesen ist. Wenn er zu irgendeinem Zeitpunkt vor der Geburt abgetrieben wird, dann wird dieses menschliche Wesen ermordet und stirbt. Nun, wir lesen im Buch Prediger, Kapitel 12, Vers 7, dass Gott dann den Geist des Menschen, und wenn er den Heiligen Geist hat, natürlich auch den Heiligen Geist, zu sich nimmt, wenn der Mensch stirbt. Aber der Heilige Geist, wie auch der Geist im Menschen, wird dann von Gott im Himmel verwahrt für den Zeitpunkt der Auferstehung. Aber das ist ein anderes Thema, auf das wir bereits in der Vergangenheit eingegangen sind. Aber der Mensch, der abgetrieben wird, dieser Mensch wird ermordet in den Augen Gottes. Gottes Wort ist sehr deutlich. Es heißt in 2. Mose, Kapitel 20, in Vers 13, du sollst nicht töten. Und das ist auch die Abtreibung mit beinhaltend. Mit anderen Worten, auch die Abtreibung ist das Töten eines Menschen. Und damit können wir klar und deutlich sagen, Abtreibung ist Mord. Die Tötung unschuldiger, noch ungeborener Kinder fällt ganz eindeutig in diese Kategorie. Nun, was ist, wenn wir abgetrieben haben, vielleicht gar nicht wissend, worum es hier eigentlich ging, vielleicht diese Fakten gar nicht kannten? Wenn wir abgetrieben haben, dann können und natürlich müssen wir auch bereuen, das ist klar. Wir müssen Gott darum bitten, uns die Sünde der Abtreibung zu vergeben. Und Gott wird es tun. Wenn Sie aufrichtig bereuen, wenn Sie jetzt erkannt haben, das war ja verkehrt, was ich da gemacht habe, Gott wird Ihnen vergeben, wenn Sie bereuen. Aber begehen wir jetzt nicht die Sünde der Abtreibung, entweder direkt oder indirekt, durch Beihilfe, in irgendeiner Form. Ermutigung vielleicht, dass wir jemanden, der jetzt schwanger ist, ermutigen, ah ja, du solltest dich schon bei dir die Abtreibung vornehmen lassen. Und hüten wir uns ganz besonders davor, das geht ganz besonders auch an die Ärzte vielleicht, die zuhören mögen, die Abtreibung durchzuführen. Oder wie ich sagte, diese Berater, die Abtreibung zu befürworten. Denn was, wenn man das tut, was ist dann der Fall? Dann wird man zumindest indirekt, wenn man als Arzt eine Abtreibung vornimmt, sogar direkt schuldig am Mord ungeborener Menschen. Man ist dann verantwortlich dafür. Man sollte es in keinster Weise tun. Ich kenne Ärzte, die sogar in Gottes Kirche sind, nicht unbedingt in unserer Organisation, die sich noch nicht einmal die Frage gestellt haben, ob die Abtreibung sündhaft ist. Die machen es, weil sie es als Arzt machen sollten, wie man so schön sagt. Jan, das ist keine Antwort auf die Frage. Abtreibung ist Sünde in Gottes Augen. Und jeder Arzt, der daran sich beteiligt, sündigt. Schauen wir uns einmal an, was in Offenbarung Kapitel 18 zu dieser Frage noch gesagt wird. Offenbarung 18 und Vers 24. Es geht wieder um das babylonische System, dieses weltweite babylonische System, von dem die Bibel spricht. Da heißt es, dass in der Stadt Babylon, natürlich auch stellvertretend für eine buchstäbliche Stadt, ganz klar und deutlich, eine Stadt, die auf 7 Hügeln erbaut ist. Aber es geht eben auch um das weltweite System. Das heißt, das Blut der Propheten und der Heiligen ist in ihr gefunden worden und das Blut aller derer, die auf Erden umgebracht worden sind. Aller derer, Das beinhaltet die Millionen und Abermillionen von abgetriebenen Kindern. Was sagt uns Gott über das babylonische System? Offenbarung Kapitel 18, die Verse 4 und 5. Ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfängt und empfangt von ihren Plagen. Denn Gott wird seine Zornschalen, seine Plagen ausgießen über diese Welt in naher Zukunft. Und er wird die vernichten, die die Erde vernichten und die auch die Menschen auf der Erde vernichten. Tun wir es nicht, bereuen wir nicht, kommen wir nicht heraus aus diesem babylonischen System, beginnen wir nicht unsere Gedenkweise ganz grundsätzlich zu ändern, dann wird uns ein schlimmes Schicksal prophezeit. In Offenbarung Kapitel 21 und in Vers 8. Da heißt es, die Feigen, die zu feige sind, sich für Gott einzusetzen, die Feigen aber und die Ungläubigen, die nicht glauben, dass man sich für Gott einsetzen muss und für sein Wort, und die Frevler, die verspotten sogar noch Gottes Wort, und die Mörder und die Unzüchtigen. Und vielfach führt natürlich auch Unzucht zum Mord der Abtreibung. Und die Zauberer und die Götzendiener und alle Lügner, die Abtreibungsbefürworter, die uns Lügen auftischen über wann das menschliche Leben beginnt. Deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Und das ist der zweite Tod. Und das Gleiche wird uns erneut gesagt in Offenbarung 22 und in Vers 15. Offenbarung 22 und Vers 15. Es geht hier um das heilige Jerusalem, das herabkommen wird auf die neue Erde, den neuen Himmel, die Gott erschaffen wird. Da heißt es in Vers 15, draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun, befürworten, eintreten für was Lüge ist in den Augen Gottes und dann auch noch selbst praktizieren. Fallen Sie nicht in eine dieser Kategorien. Bereuen Sie, wenn Sie bereuen müssen. Und wer muss nicht bereuen? Wir alle sündigen, wir alle haben gesündigt, wir alle müssen bereuen. Christus sagte, wenn ihr nicht bereut, dann werdet ihr umkommen. Und zwar letztendlich sogar den zweiten Tod erleiden. Tun wir es nicht, aber denken wir auch daran, was Gott zur Abtreibung zu sagen hat. Es ist dies Mord in Gottes Augen. Und es gibt keinerlei Rechtfertigung. Es gibt auch keinerlei Ausnahme dazu. Das ist das, wohin wir gelangen müssen. Abtreibung ist Tötung, ist eine Übertretung der 10 Gebote in jedweder Situation. Und so bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.